Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider.
Guten Tag.
Hallo und herzlich willkommen. Immer neue Nachrichten erreichen uns über den Krieg in Nahost. Die Lage komplex, das Leid groß. Unser Gesprächsgast ist quasi mittendrin. Umso schöner, dass er uns zwischen vielen Terminen von sich und seiner Sicht erzählt. Ein herzliches Willkommen dem deutschen Botschafter in Israel, Steffen Seibert.
Schönen guten Tag, hallo.
Wir führen dieses Gespräch am 5. September, dem Jahrestag des Terroranschlags bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Heute Morgen gab es die Nachricht, dass in München in der Nähe des israelischen Generalkonsulats ein bewaffneter Mann bei einem Schusswechsel von der Polizei niedergeschossen worden sei und vor Ort starb. Israels Präsident Herzog zeigte sich entsetzt. Es wird vermutet, dass ein Anschlag geplant war. Auch wenn wir jetzt noch nicht viel darüber wissen, trotzdem die Frage an Sie, Herr Seibert, werden solche Nachrichten, wenn sie aus Deutschland kommen, besonders wahrgenommen und mit Ihnen diskutiert?
Sie werden auf jeden Fall ganz besonders wahrgenommen. Israel ist nicht ein Land, Israel ist ein Land, das so sehr mit seiner eigenen Problematik und seiner eigenen zurzeit gerade besonders schwierigen Lage beschäftigt ist, dass es nicht alle Ereignisse in der Welt sehr intensiv nachvollzieht, aber die erstens in Deutschland und zweitens mit einem Bezug zu den in Deutschland lebenden Juden oder zum Beispiel einer israelischen Einrichtung wie dem Generalkonsulat in München. Das wird hier sofort gemeldet, das läuft als Eilmeldung, darauf wird genau geschaut und der israelische Staatspräsident hat ja auch schon kurz danach reagiert.
Die israelische Gesellschaft lebt in ständiger Bedrohung. Auf der Website Ihrer Botschaft geben Sie den Menschen unter anderem Hinweise des israelischen Zivilschutzes mit Verhaltensregeln bei Raketenangriff. Wie real erleben Sie selbst die Gefahr?
Naja, das gehört zum Leben in Israel, dass man eine App auf seinem Handy hat, mindestens eine, entweder die vom sogenannten Homefront Command, das ist also sowas wie Zivilschutz oder mehrere andere, die einen zum Beispiel warnen im Falle von Raketenangriffen. Da kann man dann genau einstellen, in welcher Gegend man ist und wo man gewarnt werden möchte. Und die einem aber auch zeigen, was im Norden und im Süden des Landes gerade an Angriffen läuft. Wenn ich da jetzt drauf gucken würde, würde ich garantiert sehen, dass auch heute wieder Raketenbeschuss entlang der Nordgrenze mit Libanon herrschte. Ich würde möglicherweise sehen, dass im Umkreis von Gaza die Hamas doch noch ein paar Raketen hat abschießen können. Das gehört zum Leben und jeder hat hier entweder einen sogenannten Mamad, also einen Schutzraum in der Wohnung oder wenn er das nicht hat, weil es sich um alte Wohnungen handelt, dann weiß er zumindest, wie er sich zu verhalten hat. Dann gehen die Leute in die Treppenhäuser, wenn Alarm ist. Das ist ja etwas, was wir Deutschen gar nicht kennen und auch ich, als ich hierher kam, hatte noch nie einen Luftalarm miterlebt. Es ist erstaunlich, woran man sich alles gewöhnt und wie man nach einer Weile mit einer gewissen Zuversicht, dass der sogenannte Iron Dome einen schon schützen wird und einer gewissen Routine damit umgeht. Aber schön ist es nicht und eigentlich sollte sich kein Volk an so etwas gewöhnen müssen.
Bischof Kohlgraf, wann haben Sie zuletzt an Nahost gedacht und daran, dass der Krieg sich ausweiten könnte?
Eigentlich denke ich jeden Tag dran. Ich lese jeden Tag Zeitung, ich nehme die Berichte wahr. Ich hatte vor einigen Wochen oder Monaten ein intensives Gespräch mit Michel Friedmann in der Frankfurter Oper. Auch da ging es nochmal um das Verhältnis zwischen Christen und Juden. Ich sehe das jeden Tag. Das ist schon eine belastende Situation. Und natürlich nehme ich auch die Diskussionen wahr, auch innerhalb jetzt christlicher Gruppen, Palästina, Israel. Und es ist mir als Bischof von Mainz sehr wichtig, ganz besonders immer wieder auch auf die besondere Situation der Juden und Jüdinnen in Deutschland hinzuweisen. Wir haben eine sehr intensive Beziehung zur Synagoge hier in Mainz und das bleibt mir wichtig. Deswegen sehe ich, dass das ein aktuelles Thema ist, auch für Menschen, die hier leben.
Herr Seibert, wo erleben Sie in Ihrem Alltag in Tel Aviv die Bedrohung und wo ist der Alltag noch normal?
Das Seltsame ist ja, dass der Alltag immer auch Normalität bietet, auch an Tagen, an denen sich die Bedrohung zeigt. Also ich muss mal ganz grundsätzlich sagen, wir hatten hier in den unmittelbaren Wochen nach dem 7. Oktober sehr viele Alarme und haben unseren jeweiligen Schutzraum sehr gut kennengelernt. In diesem Jahr waren in Tel Aviv noch nicht viele Alarme. Das ist hier eine relativ seltene Sache. Es gab einen Drohnenangriff, der aus Jemen kam und hier jemanden umgebracht hat in seiner Wohnung vor einigen Wochen. Aber Luftalarm ist im Moment hier nicht sehr häufig. Es gibt immer, und ich glaube, dass man sich das in Deutschland gar nicht so vorstellen kann, ich merke das jedenfalls an den Äußerungen auch von Freunden, die glauben, dass wir hier quasi ständig im Schützengraben leben. Das ist nicht der Fall. Wenn Sie jetzt hier rausgucken würden, würden Sie sehen, dass der Verkehr geht und die Straßencafés besetzt sind und die Menschen sehr normal ihrem Leben nachgehen. An der Oberfläche normal. In den Menschen sieht es anders aus. Das ist ein Land das einen extremen Druck, eine extreme Spannung und auch ein großes Trauma verspürt. Also niemand wird hier sagen, dass er das Leben hier im Moment normal findet, obwohl er zur Arbeit geht, seine Kinder im Kindergarten abliefert, essen geht, ins Kino geht und ins Theater geht. Das alles gibt es. Und es gibt den Strand und da sind die Strände voll. Und trotzdem ist es nicht normal.
Was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie das hören?
Ja, ich habe sowas noch nie erlebt persönlich. Gott sei Dank, aber die Themen von Krieg, von Zerstörung, von Feindseligkeit, von Antisemitismus, die Themen sind uns natürlich noch mal erheblich näher gerückt in den letzten Monaten. Ich bin ja auch Präsident von Pax Christi, da gibt es auch durchaus Äußerungen, die sehr umstritten sind und so weiter, das weiß ich auch. Aber die Themen sind reeller heute, als sie vielleicht noch vor 3-4 Jahren waren, wo man manches auch sehr akademisch behandeln konnte. Diese Zeiten, das erlebe ich, sind auch vorbei.
Ich will vielleicht noch hinzufügen, weil Sie mich fragen, wie ich das hier erlebe. Tel Aviv ist natürlich nicht Israel insgesamt. Wenn ich nun im Norden des Landes leben würde, da gibt es Zehntausende von Menschen, die seit dem 8. Oktober nicht mehr in ihren Häusern und nicht mehr in ihren Ortschaften wohnen können und im eigenen Land quasi Flüchtlinge geworden sind. Es gibt Zehntausende von Menschen, die nicht in den Kibbuzim in der Nähe von Gaza, die am 7. Oktober überfallen wurden, leben können und ebenso in ihrem eigenen Land Flüchtlinge geworden sind und die sich jetzt jeden Tag fragen, wann ist es für mich sicher, wieder zurückzugehen. Also Tel Aviv und auch Jerusalem sind da in einer, weil wir so in der Mitte des Landes liegen, sind da in einer edlen Lage. Aber der Norden, der Süden, da ist der Krieg, die Bedrohung alltäglich. Und ganz davon abgesehen natürlich, wie es in Gaza ist, wo 2 Millionen Menschen seit Beginn des Bodenkrieges auf der Flucht sind. Im Grunde 90% der Gazaner sind binnenvertrieben, haben 4, 5, 6 Mal schon den Ort wechseln müssen, kriegen immer wieder neue Evakuierungsaufforderungen. Je nachdem, wo eben die Kämpfe sind, machen sich wieder mit ihren Habseligkeiten auf den Weg. Das darf man nicht vergessen.
Herr Seibert, Sie waren 21 Jahre Journalist, mehr als 11 Jahre Regierungssprecher, haben da jede Menge gelernt, mit Worten umgehen, präsentieren, den Politikbetrieb, die Arbeit unter Druck. Wann konkret brauchen Sie heute in einem Moment all das?
Also alles brauche ich irgendwie jeden Tag. Also und mit Druck umgehen, das musst du schon auch als Botschafter in so einem Krisenland, musst du das im Team arbeiten können, was man beim Fernsehen gut lernen konnte. Das musst du auch. Mit Sprache umgehen musst du sowieso den ganzen Tag. Ich bin natürlich das Produkt meiner bisherigen Tätigkeiten und das ist jetzt eine Mischung, mit der man hier ein bisschen was anfangen kann, sagen wir es mal so.
Und wann springen Sie dann doch ins kalte Wasser?
Die Situation, Botschafter und Diplomat zu sein, war für mich natürlich, als ich hierher kam, im Sommer 22 eine völlig neue. Ich war das noch nicht vorher gewesen. Es ist auch etwas ganz anderes. Du bist jetzt nicht mehr derjenige, der eine Bundeskanzlerin unterstützt und ihr zuarbeitet und sie gelegentlich vielleicht auch berät und für sie spricht, sondern du sprichst jetzt für dich und damit dann auch gleich für dein Land. Ich bin ja hier irgendwie nun nolens volens, vertrete ich die Bundesrepublik Deutschland und bin der Vertreter des Bundespräsidenten in Israel. Also wenn ich mich äußere, tue ich das nicht als Bürger Seibert und das war schon, also diese ganze, es war eine gewisse Umstellung und ich glaube, dass ich sie auch bewältigt habe, aber da war viel kaltes Wasser.
Sie befassen sich mit dem Staat Israel für die palästinensischen Gebiete, Westjordanland, Gazastreifen, Ost-Jerusalem. Gibt es eine andere Vertretung in Ramallah? Wir sprechen hier über Ihren Zuständigkeitsbereich, also den Staat Israel. Der hat eine Bevölkerung mit jüdischer Mehrheit und arabischer Minderheit. Müssen Sie da ständig balancieren?
Nein, ich muss einfach von vornherein mir klar machen, und so sehe ich das, dass ich der Botschafter der Bundesrepublik in Israel bin und damit genauso gegenüber der jüdischen Mehrheit dieses Landes wie gegenüber den 21% Arabern, die sich in Christen, Muslime und Drusen aufteilen. Die meisten sind dann schon Muslime. Und meine Aufgabe hier ist es und auch mein Interesse, zu all diesen Bevölkerungsgruppen einen möglichst engen Kontakt aufzubauen. Ich glaube, dass das ganz gut gelungen ist. Ich habe eine ganze Menge Ansprechpartner und Kontakte in der palästinensischen Welt. Also es ist immer so eine Frage hier, auch eine politische Frage, ob man von arabischen Israelis oder von palästinensischen Israelis spricht. Viele von denen, vor allem die, sagen wir mal, politisch sehr bewusst auftreten, nennen sich palästinensische Israelis. Und das gefällt wiederum nicht jedem jüdischen Israeli, weil es ist ein tiefes, langes Thema. Ich nehme das als meine Aufgabe wahr, allen Bevölkerungsgruppen hier gegenüber unser Land zu vertreten, mich für sie zu interessieren, zu zeigen, dass wir diese Zusammenarbeit und diese Verbindung wollen. Und das gelingt eigentlich auch ganz gut.
Sie, Herr Seibert, und Sie, Herr Kohlgraf, möchten beide gern in Nahost Menschenleben retten und sind da in unterschiedlicher Weise engagiert. Sie, Bischof Kohlgraf, in einer Initiative, in der prominente Menschen Patenschaften für Gefangene im Iran übernehmen, um sie freizubekommen. Sie, Herr Seibert, setzen sich in Ihrem Dienst als Botschafter ein für die Freilassung der Geiseln der Hamas. Also zwei unterschiedliche Situationen mit vielleicht ähnlichen Erfahrungen. Zunächst zu Ihrer Erfahrung, Bischof Kohlgraf. Wie erleben Sie die Situation jetzt in Ihrem Einsatz?
Also es geht um drei Männer, für die ich mich namentlich eingesetzt habe. Es gab dann mal zwischendurch über den Malteser Flüchtlingsdienst hier auch neueste Informationen über die ersten beiden, für die ich mich eingesetzt habe, habe ich jetzt keine aktuellen Informationen. Über den letzten, für den wir uns auch eingesetzt haben, da ist jetzt nochmal das Bestreben, auch Kontakt zu kriegen, auch über die Familie. Und da wird es nochmal Kontakte geben. Ich glaube, da geht es eher um ein symbolisches Handeln. Ich hoffe wohl, dass so ein Hilfsdienst wie der Malteser, die natürlich im Hintergrund auch mehr erreichen können als ein einzelner Bischof. Aber es braucht Stimmen. Und es gab ja auch Politikerinnen und Politiker und andere Prominente in Rheinland-Pfalz etwa, die sich diesen Hilfsbemühungen auch angeschlossen haben. Es ist ein bisschen bedrückend, dass man so gar nichts mehr hört. Und manchmal kommen so die Berichte über Hinrichtungen im Iran und die Namen werden genannt. Ich schaue ehrlich gesagt immer sehr bedrückt, ob ich nicht einen meiner drei Männer da auch entdecke. Bisher Gott sei Dank nicht.
Herr Seibert, Sie setzen sich ein für die Befreiung der von der Hamas verschleppten israelischen Geiseln. Kürzlich wurden getötete Geiseln gefunden. Was können Sie tun und wo stoßen Sie an Grenzen in Ihrem Handeln?
Erstmal will ich sagen, dass ich das wunderbar finde, dass der Bischof sich für diese iranischen Haftfälle einsetzt. Das ist ein solcher Horror, was die Islamische Republik und die Führung dort mit der eigenen Bevölkerung macht, diese unglaubliche Zahl von Hinrichtungen. Das ist einfach schockierend und jeden, den man da bewahren kann, den man retten kann, der ist vollen Einsatz wert. Wir haben hier natürlich seit dem 7. Oktober das Thema Geiseln, auch deutsche Staatsangehörige unter den Geiseln, ja, als eine neue, unvermutete und große Aufgabe in die Botschaft bekommen. Ich habe am 8. Oktober, also am Tag nach den Terroranschlägen, den ersten Anrufer gehabt, morgens früh, der mir unter Tränen, ich wusste gar nicht, wie der meine Nummer bekommen hatte, berichtete, sein Vater sei entführt worden. Und ich wusste zunächst gar nicht, wie ich damit umgehe. Du bist ja vollkommen hilflos. Und was wir hier versuchen, ist natürlich zweierlei. Erst einmal natürlich alle politischen und diplomatischen Mittel, die die Bundesrepublik hat, dafür einzusetzen, dass diese Menschen so schnell wie möglich freikommen, dass die Hamas diese Geiseln so schnell wie möglich freilässt. dazu, die wir nicht selber die Verhandlungen führen, sprechen mit all denen, die Einfluss haben auf diese Verhandlungen und die auch Einfluss auf die Hamas haben. Es gibt ja Länder im arabischen Raum, die da näher dran sind. Und wir sprechen sehr intensiv mit denen. Und ansonsten arbeiten wir natürlich mit Israelis, Arabern, Amerikanern, Ägyptern, Jordaniern zusammen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir dafür sorgen oder versuchen dafür zu sorgen, dass diese Menschen nicht vergessen werden. Die Zeit ist ja sehr schnelllebig. Die Kommunikation ist so, dass jeder schon 5 Krisen weiter ist, dass man schon leicht vergisst, ganz besonders im Ausland, vielleicht gar nicht so sehr in Israel. Und wir glauben, dass dieses Vergessen und eine damit einsetzende Gleichgültigkeit der größte Feind dieser Geiseln sind. Also versuchen wir immer wieder daran zu erinnern, dass da noch 101 Menschen, von denen wir leider wissen, dass eine ganze, ziemlich große Zahl auch schon tot sind, als Geiseln in Gaza gehalten werden. Und auch bei den Toten muss ich sagen, auch die müssen zurückkehren, weil es für die Familien hier unerträglich ist, wenn sie zwar wissen, dass ihr Sohn, ihr Mann, ihr was auch immer ermordet wurde, sie aber nicht mal eine Leiche zu begraben haben. Dann können sie nie voranleben, sozusagen nach vorne leben. Also das ist das andere. Und das dritte ist, dass wir ganz praktisch den Kontakt mit diesen Geiselfamilien, mit den Angehörigen so eng wie möglich halten, dass wir sie immer wieder treffen, dass wir immer wieder für Gespräche zur Verfügung stehen, dass wir versuchen, ihnen auch durch die Hürden der Bürokratie manchmal ein bisschen zu helfen. Und ich glaube, das kann man ja nicht in einer Art technisch kühlen Betrachtung tun, sondern es geht dann sehr an einen heran. Und viele dieser Familienangehörigen, heute Abend werden wir sie wieder treffen mit der Ministerin, sind mir sehr ans Herz gewachsen und ich bewundere sie sehr. Und ich wünsche mir so sehr, dass für möglichst viele diese Geschichte doch noch gut ausgeht.
Sie haben eben die Ministerin erwähnt. Sie haben angekündigt, dass Sie heute Abend noch die Außenministerin Annalena Baerbock treffen werden. Mhm. Sie sprechen jetzt beide von einer gewissen Hilflosigkeit auch und auch von Trauer. Man sagt so flapsig in manchen Situationen, da hilft nur noch Beten. Bischof Kohlgraf, wie kann Beten helfen?
Beten kann auf jeden Fall helfen, weil es den Betroffenen von Leid, und zwar auf allen Seiten, eine Stimme gibt. Und Gebet wertet nicht, sondern Gebet gibt den Betroffenen von Leid, von Krieg, von Tod, von Entführung, von Krankheit, gibt eine Stimme. Das Gebet ist das eine. Ich will aber auch erinnern, dass wir auch in der Diözese Mainz etwa nicht nur beten, was schon sehr viel ist. Das Thema geht in ganz vielen Gottesdiensten in die Fürbitten ein. Aber es gibt zum Beispiel auch sehr konkrete Aktionen. Die Edith-Stein-Schule in Darmstadt hat eine Partnerschaft mit einer Schule in Israel, in Haifa. Und da gab es sehr konkrete Aktionen nach dem 7. Oktober. Also Spendenaktionen, Hilfsaktionen. Und man merkt auch da die persönliche Betroffenheit von Jugendlichen, von Eltern, von Lehrerinnen und Lehrern, die sich sehr konkret dafür einsetzen, da auch Solidarität zu zeigen. Das ist ein Beispiel. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass Jugendliche da auch zeigen können, wir beten. Ja, das tun wir an unseren katholischen Schulen auch, aber es geht auch um konkrete Hilfen und das versuchen wir im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten.
Also ich freue mich über jeden in Deutschland, der sich mit dem Thema über die Schlagzeilen und Überschriften hinaus beschäftigt und der versucht, sich zu informieren. Das halte ich für unglaublich wichtig, denn ehrlich gesagt, dieses ist ein ziemlich komplexer Konflikt, keine einfache Schwarz-Weiß-Sache und deswegen es fällt mir sehr oft auf, dass uns in Deutschland, und da nehme ich mich überhaupt nicht aus, bevor ich hierher kam, wichtige Grundkenntnisse fehlen. Ich freue mich also, wenn auch an Schulen darüber in allen Facetten gesprochen wird. Und wenn man dann dazu kommt, dass man Hilfe von Menschen zu Menschen leistet, ja, oder dass man Menschen miteinander ins Gespräch bringt, Menschen, die vielleicht auch auf ersten Blick unterschiedlichen Lagern anzugehören scheinen. Hier in Israel beklage ich ganz oft, dass es zu wenig Gespräch miteinander gibt, wo sich, sagen wir mal, Juden und Muslime, Palästinenser, einfach mal einander zuhören und eine Empathie man muss sich ja politisch dann gar nicht einig sein, aber man kann ja über menschliche Dinge, über Leid, das eine Gemeinschaft erfahren hat, empathisch miteinander sprechen. Das ist hier nicht sehr häufig. Wir in Deutschland sollten das so viel wie möglich hinkriegen.
Ist das so, dass Sie Situationen erleben, in denen Sie tatsächlich sagen, da möchte ich gern beten?
Ja, aber keine politischen Situationen. Ich bete auch, aber ich bete nicht für politische Ereignisse. Hier grundsätzlich in Israel beklage ich das auf beiden Seiten, aber dass Gott zu sehr als Argumentationshilfe in der Politik oder als Begründung für Politik genommen wird. Ich glaube, da stecken selten besonders gute Absichten dahinter. Aber hier wirst du sehr säkular in dem Sinne, dass du sagst, der Glauben ist wichtig. Und ich glaube, ein ganz bestimmtes Menschenbild, das aus dem Glauben kommt, ist wichtig für den Menschen als Individuum wie für die Gemeinschaft, in der er lebt. Aber Gott aus den politischen Tagesentscheidungen rauszuhalten, halte ich für eine wichtige Sache.
Da kann ich sehr gut mitgehen, auch als katholischer Bischof. Ich glaube, dass es dann letztlich auch dem Gebet, weil Sie nach dem Gebet auch eben fragten, gut tut, Gott nicht zu instrumentalisieren für eigene Ideen. Und das betrifft natürlich auch die Politik, das betrifft ganz, ganz vieles andere, sondern Gott sozusagen das Leid anzuvertrauen, die Menschen anzuvertrauen und dann selber aktiv zu werden in dem Sinne, dass ich für Menschenwürde, für Menschenrechte eintrete, in der Kraft Gottes, aber nicht, Gott ist nicht mein Instrument, ganz im Gegenteil.
Herr Seibert, Sie sind evangelisch getauft, sind als junger Erwachsener aus der Kirche ausgetreten. Warum traten Sie später in die katholische Kirche ein?
Na, zunächst mal trat ich wieder in die Kirche ein, weil nach einer längeren Pause in meinem Leben das Thema Glauben wieder wichtig wurde für mich. Vielleicht überhaupt zum ersten Mal wichtig wurde. Und dann könnte man sagen, war es vielleicht eine gewisse, nein, ich glaube ja nicht an Zufälle. Also es war vielleicht die Fügung, dass ich dann bestimmte Begegnungen hatte, bestimmte Dinge las, mit bestimmten Menschen sprach, die mich in Richtung der katholischen Kirche gestupst haben. Und damit bin ich auch sehr zufrieden und sehr glücklich. Ich hatte dann das Glück, weil wir ja hier mit dem Bistum Mainz sprechen, mit ihrem Vorgänger Bischof und Kardinal Lehmann, er hat es sicher dann vergessen, aber für mich war das ein unheimlich wichtiger Abend, den ich mal mit ihm bei Leberwurstbroten im Bischofshaus verbracht habe. Und daran schloss sich dann eine Zeit an, in der ich mich mit einem Prälaten am Mainzer Dom wöchentlich fast traf. Und das über lange Zeit und wir über Gott und die Welt ganz buchstäblich gesprochen haben. Und dann bin ich irgendwann im Mainzer Dom in einer der Seitenkapellen in die katholische Kirche aufgenommen worden.
Das freut mich zu hören und ich kann Ihnen versichern, dass Lehmann den Abend mit den Leberwurstbroten nicht vergessen hat.
Das freut mich. Für mich war er ganz wegweisend.
Sie hatten privat eine Krisensituation vor 22 Jahren, die dramatische Frühgeburt Ihres dritten Kindes Stanislaus. Das war sicher mit ein Auslöser, vermute ich.
Das war jedenfalls ein Anlass, um Gott sehr zu danken, dass es gut ausging und dass alles gut geworden ist. Das stand mal auf der Kippe und auch da denke ich jetzt nicht, dass es mich, das war jetzt kein Umkehrerlebnis, aber es war ein schwieriger Moment und einer, für den man dankbar sein muss dann am Ende.
Wenn man in so eine geistliche Begleitung hineingeht regelmäßig, dann fängt man an, nach Gott zu fragen, auch vielleicht nach seiner eigenen Aufgabe in der Welt. Ist das so, dass Sie sich seitdem auch die Frage stellen, wo willst du, Gott, mich in der Welt haben?
Ich hatte das Gefühl, dass er mich so ganz gut damit ausgestattet hat, das letztlich nach langen Suchen selber zu finden. Also ich war ja nicht jemand, der zum Beispiel schon mit 16 wusste, was er beruflich werden wollte und auch mit 22 noch nicht, aber dann irgendwann hatte ich's. Und dann von da ab, glaube ich, hatte ich einen ganz guten Riecher meinen eigenen Bedürfnissen und Möglichkeiten entsprechend mich beruflich zu entwickeln. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass er mir das alles mitgegeben hat.
Ja, also ich könnte das für mich sagen. Ich wollte ja auch nicht Bischof werden. Vielleicht konnte ich nichts anderes als Theologe, fühle mich aber damit auch ganz wohl. Jetzt bin ich Bischof. Und wenn ich auch daran glaube, dass der liebe Gott mich an diesen Platz gestellt hat, muss ich auch sagen, dann ist das auch ein Stück selber schuld und muss jetzt mit mir auch die nächsten Jahre im Bistum Mainz leben und auch die Menschen. Also insofern, ich versuche mit Gott tatsächlich jeden Tag den Weg zu gehen und jeden Tag gibt es neue Herausforderungen. Und das ist oft eine ganz alltägliche Arbeit. Also dieses permanente Nachdenken, ist das jetzt etwas, was Gott von dir will? Das kann ich für das Große meines Lebens so bedenken. Und ich glaube, dass er das so will. Aber die ganz alltäglichen Entscheidungen, ja, viele nehme ich mit ins Gebet. Aber am Ende sind es auch oft sehr alltägliche, operative Fragen, die mit anderen, die auch im Bistum Verantwortung tragen, dann auch entschieden werden müssen. Und trotzdem nehme ich alles auch abends in die Betrachtung hinein und gebe es dann auch in seine Hände. Im Letzten ist so ein Leben als Bischof aber auch in vielen Fragen sehr viel alltäglicher, als das man sich so vielleicht vorstellt.
Wenn man das Gefühl hat, man ist so im Glauben auf dem richtigen Weg, dann heißt das ja nicht automatisch, dass man dann auch vor Leid geschützt ist. Diese Erfahrung, die Sie jetzt machen, Herr Seibert, mit dem Krieg, mit dem Leid, übersteigt wahrscheinlich in gewisser Weise alles bisher Dagewesene in Ihrem Leben. Hadern Sie da auch mit sich selbst oder mit Gott?
Nein, diese ist eine Situation, die Menschen über viele Jahrzehnte haben entstehen lassen. Man könnte sagen, die Gründung des Staates Israel ist die richtige Antwort auf Diskriminierung, Verfolgung und Judenfeindlichkeit über hunderte von Jahren. Das ist alles menschengemacht. Und der Mensch zeigt eben seine schlechten und seine guten Möglichkeiten. Und deswegen glaube ich auch sehr daran, dass Menschen dieses wieder auf einen besseren Weg führen müssen. Und ich glaube auch können. Es gibt Tage, da bin ich weniger optimistisch als an anderen, aber dann triffst du immer wieder Menschen, die dich beeindrucken, wo du denkst, ja, also guck mal, wenn alle so arbeiteten wie der oder alle so dächten wie diese Frau und handelten wie diese Frau, dann wären wir doch schon weiter. Und dann geben dir Menschen wieder ein Bild von den Möglichkeiten, die wir alle auch haben, die Welt um uns herum zu gestalten. Und jetzt will ich nicht naiv klingen, aber am Ende wird es nur ein Zusammenschluss und ein Zusammenwirken von guten Menschen auf beiden Seiten geben, die das Richtige wollen, die diesem permanenten Blutvergießen und dieser permanenten Spirale von Schlag und Gegenschlag ein Ende bereiten.
Vor 2 Wochen war ich mit einer Gruppe von Pax Christi in Maillet in Frankreich. Das ist ein Ort, wo 1944 an einem Vormittag 124 Menschen, davon 48 Kinder, von der SS umgebracht wurden. Und es hat lange gedauert, bis es dort zu Begegnungen zur ausgestreckten Hand kam. Aber dass doch nach 80 Jahren sich Deutsche und Franzosen dort treffen, einen Gottesdienst feiern, dass man sich die Hand ausstreckt, dass man ein Denkmal setzt, dass man der Ermordeten gedenkt und Verantwortung übernimmt. Ich glaube, das ist nicht nur wahrgenommen worden, sondern das war für mich auch nochmal ein Zeichen, dass sowas auch möglich ist. Das kann man nicht erzwingen, schon gar nicht jetzt etwa von den Opfern der Gewalt, aber dass Franzosen 80 Jahre danach hingehen und sagen, Herr Bischof, wir geben Ihnen die Hand. Und ein Mann sagte so sinngemäß, vor einigen Jahren hätte ich das noch nicht hinbekommen, aber heute kann ich Ihnen die Hand geben. Also das hat mich schon sehr berührt, das muss ich ehrlich sagen. Und das sind solche Schritte und es wird vielleicht auch dort, wenn es überhaupt zu solchen Begegnungen kommt, es wird möglicherweise Jahrzehnte dauern, aber es ist möglich. Und solche Beispiele zeigen auch, dass Menschen auch zu Schritten des Friedens fähig sind. Und das macht mir auch Hoffnung.
Und solche Menschen gibt es hier auch, die mich auch inspirieren. Es gibt jüdische Israelis, die am 7. Oktober ihre Eltern in diesen Terroranschlägen verloren haben. Mausi Non beispielsweise oder Jonathan Zeigen. Und die Zeichen des Friedens und die ausgestreckte Hand geben und die versuchen mit Palästinensern nicht nur ins Gespräch zu kommen, sondern gemeinsam sich auf einen besseren Weg zu machen, was für beide Seiten schwierig ist und auf beiden Seiten von der Mehrheitsgesellschaft mit Unverständnis betrachtet wird. Und trotzdem tun sie es. Und das ist sehr, sehr eindrucksvoll.
Sie leisten ja quasi permanent in Ihrer Tätigkeit Versöhnungsarbeit und das ist sicher auch sehr fordernd. Wo in Israel, wo in Tel Aviv können Sie denn in diesen Tagen noch auftanken?
Ich kann eigentlich jeden Tag und fast überall auftanken, wenn ich jemanden treffe, den ich mag, wenn ich ein gutes Gespräch habe. Wenn Sie jetzt an Orte denken, dann ist, also Tel Aviv liegt bekanntlich am Meer. Ich kann Ihnen gar nicht beschreiben, welche besänftigende und beruhigende Wirkung das Meer hat, wenn man da abends nochmal für eine halbe Stunde am Strand lang geht. Hier in Israel finde ich Galiläa eine unglaublich schöne Gegend. Wenn ich kann, fahre ich gerne in den Norden Richtung See Genezareth, aber auch noch ein bisschen weiter Richtung Golan. Das ist wahnsinnig schön dort oben. Das spricht mich sehr an. Da kann man sich übrigens fragen, ob einen das auch als Christ anspricht, weil das natürlich Nazareth und alles, was drüber liegt, ist natürlich genau die Gegend, in der Jesus wandelte und wirkte. Und das hast du dann schon im Hinterkopf, wenn du diese Hügel siehst und den See ganz besonders. Also Israel ist unglaublich schön und bietet jeden Tag auch die Möglichkeit, wenn man die Augen offen hat, eine gute Begegnung zu haben oder einen schönen Ort und auch dieses etwas chaotische und jetzt vielleicht nicht bildschöne Tel Aviv ist mir sehr ans Herz gewachsen. Es ist wie Teile von Berlin. Ich mag das total gern.
Ist das dann so, dass Sie auch solche Orte bewusst aufsuchen, um sich in dieser Hitze dieses Alltags sammeln zu können?
Also ich gebe jedenfalls zu, dass ich häufig versuche, Dienstreisen in Richtung Galiläa zu lenken. Ja, das muss ich zugeben.
Zum Schluss die Frage, welche Ziele haben Sie für die nächsten Monate im Blick?
Naja, das Ziel kann hier nur heißen, und am besten heute Nachmittag noch, die Geiseln kommen frei. Der Krieg endet, das Sterben endet und die Familien der Geiseln haben die Chance, ihre Liebsten wieder in den Arm zu nehmen und ganz, ganz vorsichtig zurück ins Leben zu tragen. Das muss, glaube ich, die Hoffnung sein. Daran schließen sich dann viele andere Hoffnungen auf eine dauerhafte Lösung des Konflikts mit den Palästinensern an, ein Ende der Besatzung, ein Ende aber auch der permanenten Terrorbedrohung von Israel. Das alles sind sehr weitgehende Hoffnungen. Ich kann wirklich nur hoffen und beten.
Ihnen, Herr Seibert, ganz herzlichen Dank. Wir wissen das auch deshalb sehr zu schätzen, weil sich kurzfristig Besuch angekündigt habe. Ich habe es eben auch erwähnt und Sie auch. Sie werden heute in Kürze die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Flughafen in Tel Aviv empfangen. Dass Sie sich trotzdem die Zeit genommen haben, dafür ganz herzlichen Dank.
Den Dank teile ich wirklich. Meine Dienstreisen führen leider nicht nach Galiläa, aber durchs Bistum Mainz. Und was ich Ihnen versprechen kann, dass auch ein Gebet in einer der Seitenkapellen im Mainzer Dom auch Ihnen und Ihrer Arbeit und den vielen Menschen in Israel und Palästina dann auch gilt. Also Gottes Segen für das, was Sie tun.
Haben Sie vielen Dank. Ich hoffe sehr, dass ich doch auch mal in den Mainzer Dom zurückkehren kann.
Sehr gerne, dann gehen wir gemeinsam in die Seitenkapelle.
Das wäre mir eine große Freude.
Schön, danke.
Grüße aus Tel Aviv.
Ja, vielen Dank. Wir danken allen, die uns zugehört haben und freuen uns, wenn Sie diesen Podcast bewerten, ihn teilen, ihn abonnieren. Mitte des kommenden Monats hören Sie uns, wenn Sie möchten, zur nächsten Folge wieder. Eine gute Zeit. Bis bald.
Das war Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider. Der Podcast aus dem Bistum Mainz.